Herzlich willkommen beim Magischen Podcast.
Hier ist Dominik Fontes.
Und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Nils Bennett.
Nils ist Zauberkünstler und professioneller Trickentwickler.
Und er erzählt dir heute über die Entwicklung von Kunststücken für ein Musical.
Hallo Nils, hast du heute schon eine Illusion erschaffen?
Heute? Nein. Sowas zieht sich meistens über mehrere Tage hinweg. Aber ich habe natürlich immer Ideen, so ist es nicht.
Kannst du uns irgendwo daran teilhaben lassen oder sind das noch alles geheime Ideen?
Naja, also die Kunden, die zu mir kommen, sagen immer, es ist aber ganz geheim. Und da muss ich mich dran halten. Aber ich bin natürlich dauernd an Sachen dran und da passiert viel Parallele in der Werkstatt. Und jetzt ist gerade was für Hayashi in der Mache, so viel darf ich glaube sagen. Was genau ist noch geheim, weil es für Fissen dann wieder eine Veränderung ist für seine Nummer. Und so laufen da die Projekte parallel meistens. So, naja, ich würde mal sagen, 5 bis 8 Projekte sind meistens parallel am Start. Irgendwie.
Aber keine Angst, wir erzählen das schon nicht weiter.
Ja, das stimmt. Ist auch eine verschwiegene Branche.
Wissen wir. Wie würdest du denn das, was du in der Zauberkunst machst, möglicherweise in einem Satz beschreiben?
Da habt ihr mir gleich eine schwere Aufgabe am Anfang gesetzt, weil das, was ich tue, ist relativ komplex in all seinen Facetten. Ich versuch's mal. Ein Nils Bennett ist ein Zauberkünstler, der sowohl Auftritte macht, als auch Spezialeffekte entwickelt und das wiederum hauptsächlich für Zauberkünstler, aber auch für Theater- und Showproduktionen. War das ein Satz? Ich glaube schon.
Das war ein ganz schön langer Satz, aber es war ein Satz, sehr gut. Und wie bist du insgesamt zur Zauberkunst gekommen?
Du, ganz klassisch über den Zauberkasten. Also da war es so, da gab es ein Weihnachtsfest und wenn ich mich recht erinnere, lag der Zauberkasten unter dem Weihnachtsbaum. Allerdings nicht bei mir, sondern bei meinem Bruder. Der ist allerdings Musiker und konnte mit einem Zauberkasten nicht so viel anfangen. Und habe ich mir das Ding geschnappt und mich hat es gepackt. Und das waren so die Anfänge und dann folgten halt etliche Auftritte vor Verwandtschaft, die es ertragen musste und wie das halt immer so startet. Und mein Schlüsselerlebnis, das ist vielleicht ganz nett, war wirklich dann, als mein Opa mir einen Zeitungsartikel zugeschickt hat über einen Zauberkünstler, ein ganz junger in Stuttgart, der gerade deutscher Meister geworden war, nämlich Topaz. Und ich hatte Topaz zuvor auf einer TUM-Gala gesehen. Der hatte früher ja auch in Sindelfingen seine Galas und danach ist die Gala auf Tour gegangen. Ich glaube in Mühlacker und auf jeden Fall in Schwäbisch Gmünd, weil da komme ich ursprünglich her und da war die Gala zu sehen. Und da ist Topaz aufgetreten mit, ich glaube, er war gerade 14 oder 15, ich weiß nicht, also noch ganz jung, und hat eine Nummer gezeigt, wo ich keine Ahnung hatte, wie um alles in der Welt das funktioniert. Ja, mit dem Rudimentärwissen eines Zauberkastens und eines Zauberbuchs, was dann gefolgt ist noch. Und ich weiß noch, Sebastian war der Moderator der Gala und hat ihn angekündigt als Manipulator. Und daraufhin habe ich mein Zauberbuch dann durchsucht auf alles, was irgendwie auf Manipulation hingedeutet hat. Da gab es dann ein Ei verschwindet, was ich genauso gemacht habe, bis ich dann irgendwann gelernt habe, das nicht über den Teppichboden zu tun, sondern damit in die Küche zu gehen. Und habe dann also so die ersten Verschwindegriffe, French Drop, Tourniquet und wie sie alle heißen, geübt. Und war völlig angefixt von Manipulation und habe dann aufgrund dieses Zeitungsartikels, den ich da von meinem Opa bekommen habe, dann den Eberhard Wiese angeschrieben, weil da stand drin, das sei Lehrer von Topaz und Mentor in Stuttgart. Und da habe ich einfach an seine Schule geschrieben, weil die stand da drin und habe hab gesagt, hier, du, ich bin auch Zauberkünstler ich würde gern mal mehr erfahren über den magischen Zirkel. Und 2 Tage später klingelt das Telefon und Apps ist dran und lädt dich ein, bei sich im Wohnzimmer zu zaubern. Und da geht ihr dann schon ganz schön die Düse. Das ist heute noch so, wenn man bei Apps im Wohnzimmer steht, weißt du, aber auch wenn wir ihn sehr gut kennen jetzt. Und dann war das irgendwie so okay, was ich mir da zusammengestellt hatte an kleiner Nummer mit diesen paar Griffen, die ich hatte, weil ich da auch schon angefangen habe, weißt, so ein paar eigene Ideen zu entwickeln und immer schon gebastelt und gebaut habe. Das lag mir schon immer irgendwie. Und bin dann von Apps eingeladen worden, doch im Zirkelabend mal aufzutreten, weil natürlich der Zirkel auch abstimmen muss, ob man als Gast dann geduldet wird. Und dann komme ich da hin und dann sitzt da halt Topaz und dann ging mir wieder die Düse und ich habe meine schlimme Nummer gezeigt, weißt. Und dann war es aber wohl doch so, dass Topaz dann danach sich zu mir an den Tisch gesetzt hat und wir angefangen haben, Manipulationsgriffe zu klopfen. Und seit da kennen wir uns und das ist eine lange Zeit und so bin ich eigentlich zur Zauberkunst gekommen. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man dann mal drin ist, weiß als Jugendlicher und angefixt von den Kollegen, das ist ja eine Droge irgendwo und man kommt ja da in jungen Jahren ganz schwer davon los. Und das hat bei mir dann bis heute angehalten, ne? Und jetzt ist es mein Beruf sogar.
Und wie kam dann die Wende von dem, sagen wir es mal, klassischen Einstieg mit dem Zauberkasten über dieses schöne Ereignis, aber dann die Wende, dass du nicht nur selbst auftrittst, sondern auch professionell ja für andere Requisiten baust?
Hm. Ja, das, wie gesagt, ich habe es gerade schon angedeutet, es war schon immer bei mir so, dass ich Sachen realisieren wollte, die es halt so nicht zu kaufen gab oder für die der junge Nils Bennett kein Budget hatte zu der Zeit. Aber was mir schon immer irgendwie lag, war halt zu basteln. Also ich hatte schon immer so eine kleine Kellerwerkstatt, habe ja dann später auch erstmal Goldschmied gelernt, weißt, und auch Handwerk, was mir heute auch zugute kommt, irgendwie, wenn es um kleine Metallarbeiten geht und Mechaniken. Und ich glaube, es war so diese Kombi, weißt, aus Faszination für Zauberkunst und handwerklicher Begabung, dass man einfach angefangen hat, eigene Sachen umzusetzen und zu bauen. Und da kam vielleicht auch so ein bisschen das Glück der kleinen Branche dann auf mich zu, dass sich sowas halt auch schnell kommuniziert, wenn es einen gibt, der irgendwie Fachwissen hat und noch bauen kann. Und irgendwie hat sich das dann schnell rumgesprochen und dann kamen erste Anfragen. Ich glaube, war sogar von Roxanne und Topaz sehr früh schon mit den ersten Sachen mit denen gemacht. Jorgos damals, Katsaros war bei uns im Zirkel, Julius Frack und all die Leute, mit denen ich halt damals so groß geworden bin. Und dann sind so die ersten Tricks für die Kollegen entstanden oder Hilfsmittel oder kleine Umbauten an Requisiten. Und ich habe das sehr, sehr lang immer schon parallel betrieben. Also auch als ich noch als Goldschmied gearbeitet habe beim Juwelier, ganz klassisch, habe ich dann am Wochenende doch viel mich in meine Werkstatt zurückgezogen und gebaut. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Es war dann also die Wirtschaftskrise 2008 und das hat die Schmuckbranche arg getroffen. Und dann ging es halt auch lang hin und her, kann man die Besetzung im Juwelierladen so aufrechterhalten oder nicht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo er radikal, mein Chef, der da sich andere Pläne ausgeheckt hatte, aber radikal halt Personal entlassen musste. Und dann hat es mich auch getroffen. Und aus dem Anlass raus habe ich gesagt, komm, ich probiere es einfach mit einer Selbstständigkeit. Und wahrscheinlich auch, weil ich schon lange was Kontakte hatte und parallel gearbeitet habe. Es war irgendwie so, ab dem Zeitpunkt, wo ich kommuniziert habe, ich mache es jetzt Vollzeit, kam auch genügend Arbeit. Also es ist, als ob es da sowas Magisches gäbe, was ich dann doch in der Branche kommuniziert. Und jetzt mache ich es seit 2008 als Vollberuf.
Was ist dabei das Gefragteste, was du dann für die Künstler erstellst?
Das schwankt auch immer so ein bisschen. Also jetzt in meiner beruflichen Werdegang, sage ich mal jetzt seit 2008, waren am Anfang auch viel mehr Auftritte dabei. Das ist in den letzten Jahren jetzt eher zurückgeschraubt worden, weil ich mich immer wohler fühle, eigentlich auch hinter der Bühne dabei zu sein bei den Entwicklungen der Kollegen und auch viel Spaß daran habe, nachher zu sehen, was draus wird, was auf der Bühne passiert. Das ist für mich so ein ganz spannender Prozess, wenn du, ich sag mal, ich versuche immer so das beste Werkzeug zu bauen, zumindest so, wie ich es halt machen kann. Und ich vergleiche es gern, ich baue einen Pinsel und gebe den dann weiter und ob dann jemand malen nach Zahlen macht oder eine Mona Lisa draus entsteht, das ist leider nicht mehr ganz in meiner Hand, freue mich aber natürlich wahnsinnig, wenn es eine Mona Lisa wird irgendwie und man dazu beitragen konnte. Jetzt weiß ich deine Ursprungsfrage nicht mehr, muss ich zugeben, bin ich abgedriftet.
Was ist das Gefragteste, was du für die anderen Künstler erstellst?
Also momentan ist es hauptsächlich technische Lösungen zu finden für Effektideen. Das ist mein Schwerpunkt, liegt letztendlich so im Mechanischen natürlich viel, im Konzeptionellen irgendwo. Also ich bin mit Elektronik nicht ganz so fit, habe aber da Gott sei Dank 2, 3 ganz gute Leute an der Hand, wo ich dann solche Sachen auslagern kann. Und freue mich immer letztendlich konzeptionell tätig zu sein. Und was ich sehr schnell, denke ich, immer machen kann in meiner Werkstatt, sind einfach Prototypen. Das können ganz einfache Pappmodellchen sein, um schnell was zu testen. Und das finde ich immer einen ganz wichtigen Schritt, den man immer tun sollte, unbedingt, weil man mit wirklich einfachen Mitteln und wenig Kosten und auch relativ schnell sehr viel Sachen, zumindest wenn es jetzt um technische Sachen, mechanische Sachen geht, mit Pappmodellen ausprobieren kann oder mal ein Hölzchen durchstecken und Nadeln als Drehpunkte. Und das mache ich sehr gern. Also einfach möglichst schnell effektiv versuchen, Tricktechniken mal zu entwickeln. Ja. Oft stellt sich dann aber raus natürlich, dass jetzt, um die Funktionsweise zu testen, manche Sachen extrem präzis gebaut werden müssen, weil da ein Pappmodell nicht ausreicht. Und dann wird es schon fast eigentlich so ein richtiger Prototyp. Nur wenn dann natürlich eine Änderung kommt, dann wird es immer sehr aufwendig, den Schritt dann wieder zurückzugehen. Aber wenn man Glück hat, sage ich mal, ist nachher der Prototyp dann schon so weit, dass man damit zumindest auf die Bühne kann und arbeiten. Weil der nächste wichtige Schritt ist auch dann Auftreten vor Publikum und die Reaktionen abwarten und schauen, was dann passiert. Also ich denke, so die Schnittstelle bediene ich ganz gut, so zwischen Künstlerwunsch und letztendlich Realisierung des Requisits. Und wenn ich es halt nicht selber machen kann, gebe ich es an entsprechende Handwerker, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, und betreue halt den Anfertigungsprozess mit meinem Wissen und den Bedürfnissen oder Wünschen, die der Kunde hat, und sehe mich da so halt als Mittelsmann für den meistens professionellen Zauberkünstler, der halt lieber auf der Bühne steht, als jetzt stundenlang in Werkstätten und versucht, Zeug zu entwickeln.
Du hast gerade gesagt, den Prototypen, den machst du meist aus Pappe. Aus welchen Materialien machst du dann die fertige Illusion?
Ja, also wie gesagt, Pappe ist halt ein Material, mit dem man sehr schnell arbeiten kann. Ist aber jetzt auch nur ein Beispiel. Also es ist immer, das geeignete Material muss gefunden werden. Pappe ist gut, mit dem kann man echt viel machen, Heißkleber auch. Aber es gibt oft den Punkt, wo du einfach wirklich konkreter bauen musst. Und dann wird es ganz schnell Holz, Metall, Feinmechanik, vielleicht auch schon die Elektronik, wenn sie notwendig wird, um einfach bestimmte Sachen zu testen. Weißt, wenn es dann darum geht, hält ein doppelter Boden Belastungen stand, da kannst du kein Pappmodell mehr nehmen. Das hilft aber noch zum Beispiel, um die Gestaltung des Bodens sich auszutüfteln. Weißt, also die verschiedenen Abstufungen, die Farbgebungen, dafür reicht es wieder aus. Aber natürlich, um wirkliche Proportionen und Belastungen zu testen, musst du dann schon wieder mit Stahlplatten arbeiten und Holz und so weiter. Also das muss man immer abwägen. Von dem her ist Prototyp recht weit gefasst. Also es kann bis zu einem funktionsfähigen Modell sein oder ist halt dann schon so gut gebaut, dass man es eigentlich auch schon auf eine Bühne stellen kann. Aber ist halt trotzdem immer noch das erste einer Serie und meistens gibt es dann kein zweites und drittes, weil die Budgets oft nicht reichen. Und dann wird halt damit gearbeitet. Und von dem her sind eigentlich bei den meisten Zaubernummern Prototypen auf der Bühne, wenn du jetzt kein serielles Produkt kaufst. Ne?
Das ist spannend. Wie sieht das denn aus? Machst du mehr kleinere Illusionen oder auch ganz viele Großillusionen, mal das, oder hast du dich auf etwas spezialisiert?
Also aus meinem Beruf rauskommend, weißt du, den Goldschmied, fühle ich mich natürlich am wohlsten, wenn es um kleinere feinmechanische Geschichten geht. Also irgendwelche geheimen Holdouts, irgendwelche Halterungen für Manipulationsrequisiten, irgendwelche Mechaniken, die was mogeln, bewegen können, was auch immer dann gefragt ist. Konzeptionell schränke ich mich allerdings gar nicht ein. Also das kann von der Großillusion bis hin zu einer Messepräsentation eigentlich alles sein. Also da klar, ich fühle mich mit Mechanik wohl und wenn es um technische Lösungen geht, aber arbeite konzeptionell auch in andere Richtungen.
Was waren so die größten Learnings, die du in den letzten, ja, schon 10 Jahren lernen durftest, in der Zeit, wo du etwas entwickelt hast?
Das hört nie auf. Das ist das Verrückte. Es gibt manchmal, also wenn Projekte neu starten, da denkst du oft, ja klar, habe ich schon gemacht in der Richtung, geht gut. Und es kommt immer irgendwas, was noch nicht da war. Das ist das Problem bei Neuem, wenn du Neues entwickeln willst oder zumindest abändern willst, Bestandssachen. Es kommen immer irgendwelche Probleme. Und daran reift man. Und ich glaube, mir fallen über die Jahre jetzt auch zu vielen Problemen schneller Lösungen ein, weil man gewisse Sachen als Erfahrungen hat. Aber es ist immer neu, was passiert und auch immer ein bisschen unberechenbar, was passiert. Was es aber auch spannend macht für mich. Also was ist immer der schönste Moment, wenn du es dann geknackt hast am Schluss und es funktioniert. Es ist so ein bisschen wie Sudoku lösen und es geht auf am Schluss, weißt? Du hängst da ewig Zeit rein und suchst die ideale Kombination und am Schluss findest du halt eine, wo es funktioniert. Ja? Und Jim Steinmeier bringt es sogar noch präziser auf den Punkt. Er sagt, es gibt für jede Illusion oder für jeden Effekt nur eine 100% passende technische Umsetzung. Und da hat er wahrscheinlich recht. Also du kannst vieles auf bestimmte Arten lösen und machen, aber dass wirklich so das Gefühl passiert, weißt, jetzt geht alles auf, jetzt passt die Präsentation, jetzt passt zum Künstler, jetzt stimmt die Musik. Das ist ja alles so ein Gesamtkunstwerk, bei dem auch immer das Zauberrequisit eine Rolle spielt und mit integriert werden muss. Und wenn das alles aufgeht, das ist ein sehr schöner Moment natürlich, ja. Und sonst vom Lernverhalten her, also ich habe in meiner Werkstatt so einen Spruch hängen, der heißt, eine Entwicklung verläuft immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Und das leitet mich so seit ein paar Jahren immer und beschildert aber auch ganz schön den Prozess von so einem Entwicklungsvorgang, weil du startest wirklich oft ganz einfach, wirklich eine primitive Idee, setzt es primitiv in Pappmodellen um, dann fängst du an, dran zu verbessern, zu arbeiten, stellst fest, oh, hier muss ein Gelenk rein, das muss stabiler werden, damit es überhaupt getestet werden kann. Und auf einmal hast du ein Gerät, was wahnsinnig kompliziert ist. Und dann wiederum geht der nächste Schritt los, jetzt muss es irgendwie praxistauglich werden, ja, und nicht so viele Gelenkchen und Scharnierchen haben und Knöpfchen, sondern jetzt fragst du dich, wie reduziere ich wieder, um auf was zu kommen, was praxistauglich ist. Ja? Und das kann jetzt technisch sein, das kann aber auch sein, dass man sich in die Präsentation verrannt hat und zu viel will, weißt, dass so das Thema überreizt und so weiter. Und das Verrückte ist aber, und gleichzeitig das Beruhigende, wenn ich diesen Spruch anschaue, dass dieses Komplizierte zum Entwicklungsprozess gehört. Also es ist, man hat manchmal einen Glücksfall und kann das überspringen. Oder aufgrund von Erfahrungswerten, die vielleicht gerade mal mit reinfließen, kannst du diesen einen Schritt übergehen, dieses Komplizierte oder es nicht ganz so kompliziert zu halten. Aber letztendlich brauchst du es haptisch irgendwie vor dir, um dann die Schritte der Vereinfachung definieren zu können. Frag mich nicht, was da im Menschen abläuft, aber ich glaube, es ist einfach das Tun und Machen und im Machen wieder weiterreifen und weiter sehen, was da passiert. Und das beruhigt mich auf der einen Seite, weil dieser Moment ist ganz schön blöd und zäh, wenn du da drin steckst. Aber wenn du weißt, es gehört dazu, dann heißt es auch, du bist gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass es eine vernünftige Lösung gibt. Und das hat sich sehr oft bewahrheitet. Ja.
Wie schwer ist es, so eine optimale Lösung herauszufinden?
Schwer meistens. Also es ist immer ein sehr zäher Weg. Wie gesagt, manchmal hat man wirklich Glücksgriffe und es geht schnell und alles passt plötzlich, wie man sich das vorher ausgedacht hat. Aber im Regelfall ist es ein sehr langwieriger Weg. Wie gesagt, ein Kreuzworträtsel ist ganz gut. Weißt, dir fehlen noch zwei Wörter am Schluss und du kommst nicht drauf. Und wenn du es dann hast, dann ist es endlich toll. Und manchmal hast du halt Glück, dass einer daneben sitzt und sagt, hey, vier waagrecht ist aus oder so. Und du denkst, ach ja, klar, hätte ich auch drauf kommen können. Ne? Also ich will damit sagen, was für mich ist auch immer wichtig, mit dem Kunden oder mit dem Künstler in dem Fall zusammenzuarbeiten, weil zwei Leute halt doch immer mehr sehen und können als einer. Und manchmal sind es wirklich ganz naheliegende, banale Sachen, die man übersieht, wenn man zu sehr in diesem komplexen Ding dann drinsteckt. Und dann tut es wahnsinnig gut, der Kollege daneben wirft einen Blick drauf und sagt mal was.
Nils, Was war so das lustigste, kreativste, größte, abenteuerlichste oder was dich so am meisten beeindruckt hat, was du bisher geschaffen hast in deiner Werkstatt?
In meiner Werkstatt? Das ist spannend. Also es sind jetzt keine Sachen, wo jetzt direkt von mir waren oder sowas, aber ich habe tolle Erlebnisse mit Topaz gehabt und mit dem ich echt schon lang und sehr gern zusammenarbeite, weil es einfach ein wahnsinnig kreativer ist, der auch viel Mühe nicht scheut. Und da gab es zwei Sachen, bei denen ich so am Rande zumindest beteiligt war, ne? Also und die Projekte mit begleitet habe. Das eine war ein Projekt mit einem Künstler zusammen, der Dinge wegmalen kann. Also der stellt die einfach wohin und malt so lange dran rum, bis du sie nicht mehr siehst. Und Topaz hatte den aufgetan und nach Deutschland geschippt. Und wir dachten, entwickeln wir eine tolle Illusion mit dem zusammen und lassen ihn was wegmalen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, aber halt noch nicht so, dass es auf einer Bühne, weil es perfekt wäre unter all diesen Vorführbedingungen und Erschwerten, die du dann hast, wenn du auf Tour gehst. Aber das war, auch wenn es letztendlich jetzt noch nicht zu einem perfekten Ergebnis geführt hat, ein wahnsinnig spannender Prozess, einfach mal mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten aus anderen Kunstsparten und das zu versuchen, irgendwie für die Zauberkunst zu adaptieren und auch aus den Bereichen zu lernen. Das war schon sehr skurril. Und das Zweite ist auch mit Topaz. Wir hatten mal vor, für die Weltmeisterschaft so als, wie nennt man das, als Wahrzeichen von Stuttgart gibt es ja unseren Fernsehturm und den wollten wir verknoten als Medienevent. Und den Knoten, der dann halt überdauernd da steht. Und das war auch so ein irrsinniges Projekt, weil natürlich die Dimensionen riesig sind und kam leider auch nicht zustande, aus ganz anderen Gründen dann am Schluss wieder, als jetzt zauberisch gewesen wären. Aber es war natürlich auch wahnsinnig spannende Zeit, da reinzuschnuppern mal in sowas Skurriles. Ja.
Kannst du das Wegmalen von dem Gegenstand noch einmal genauer erklären für die Zuhörer?
Ich könnte, aber ich glaube, da will der Nils Bennett dann nicht so. Du musst dir einfach vorstellen, wenn du, es gibt im Internet auch ein paar Videos in die Richtung, also wenn du dich vor irgendeinen Hintergrund stellst und jemand malt dich jetzt genauso an wie der Hintergrund, dann bist du unsichtbar, wenn es perfekt gemacht ist. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Aber auch all die Schwierigkeiten, die dabei natürlich eine Rolle spielen, minimalste Lichtveränderungen führen nicht nur zu Lichtveränderungen, sondern auch zu Farbveränderungen in den Reflexionen des Lichts und so weiter. Und dann wird es wahnsinnig kompliziert. und ich glaube, da braucht man schon ein gutes Händchen dafür, das hinzukriegen. Dann überhaupt. Ja. Also das ist so die rudimentäre Idee dahinter.
Wie sieht das aus? Woher kommen diese ganzen Ideen? Also einerseits von dir, andererseits von den Künstlern, weil das sind ja übertrieben kreative Sachen. Woher kommt das?
Das kommt von, also im Regelfall kommen Künstler zu mir und haben eine Idee. Ne? Also eine Effektidee, ich will, was weiß ich, einen Elefant schweben lassen oder was auch immer. Und wissen meist aber nicht, wie es am besten jetzt realisiert wird. Und da ist jetzt so mein Punkt, einfach sich eine Tricktechnik dafür auszudenken, wie wir denn den Elefant schweben lassen. Das ist so der Ansatzpunkt. Aber ich habe auch manchmal selber Ideen, die ich dann entweder für meine eigenen Shows umsetze oder aber halt als Konzept auch dann Zauberkünstlern anbiete, wenn es um irgendwelche Illusionseffekte für TV oder Großeffekte für Bühne geht, etc. Ja.
Wie viel Literatur muss man dafür gelesen haben, um kreativ zu sein?
Ja, naja, also ich habe natürlich das Bücherregal voll mit Büchern und kann für Kreativitätssachen natürlich Jim Steinmeier empfehlen. Alles, was der geschrieben hat, hat ganz tolles Wissen drin. Auch die ganzen historischen Sachen, die er analysiert hat. Die historischen Künstler natürlich auch und denen ihre Denke. Ich finde, da kann man wahnsinnig viel davon lernen, von der Historie von Zauberkunst und vor allem von den Aufarbeitungen, wie sie dann von Jim gemacht wurden und anderen Künstlern, Kevini etc. die da einfach bewandert sind. Also sowas hilft natürlich auf jeden Fall. Tricktechnik sich anzueignen, indem man viel liest, ist auch kein Fehler, weil man dann immer was findet, auf das man natürlich auch zurückgreifen kann. Wir erfinden ja in den seltensten Fällen was komplett Neues, sondern es ist ja modifiziert oder irgendeinen Ansatz brauchen wir ja, ne, wo es losgeht. Und ansonsten hole ich mir aber auch viel Inspiration aus ganz anderen Bereichen. Also gerade Kino, Film, Theater ist für mich ganz spannend. Also ich sitze gerne im Theater und schaue mir an und dann sind es manchmal Kleinigkeiten, die mich inspirieren. Also weiß irgendeine Lichtstimmung zum Beispiel oder ein tolles Bühnenbildkonzept oder ein Kostüm oder eine Art, eine bestimmte Szene zu inszenieren. Und das kann wahnsinnig inspirierend für Effektdesign. Ne? Und das Zweite, woher ich mir viel Inspiration hole, ist, ich bin so ein bisschen affin, mir so Tech-News in irgendwelchen Newslettern mir schicken zu lassen und auf Facebook anzeigen zu lassen. Und das ist unglaublich, was da alles passiert, also so in der technischen Entwicklung auch. Und ich finde, da sind ganz viele Sachen drin, die durchaus was als Präsentationsthemen zumindest herhalten, wenn auch nicht immer gleich als Tricktechnik. Aber es ist ja auch ein wichtiger Ansatzpunkt dann im Kreativsein, wenn es um neue Zaubernummern geht. Und weißt, wenn ich mich jetzt gerade umschaue, in welche Bereiche die Wirtschaftsförderung gehen soll, und da haben wir halt künstliche Intelligenz, wir haben Blockchains, wir haben autonomes Fahren etc. Und das sind natürlich alles Themen, die gerade natürlich die Leute berühren und aktuell sind. Und wo man sich dann schon überlegt, wie nutze ich denn jetzt diese Themen als Präsentationsgrundlage und adaptiere darauf vielleicht, was weiß ich, eine klassische Schwebe oder ein klassisches Erscheinen. Und einfach in diesem Spielen und Kombinieren kommen dann ganz viele tolle Ideen.
Du hast vorhin das Theater angesprochen. Du hast ja selber schon für das Musical Ghost in Berlin, das in Berlin spielt, selber die Illusion gestaltet. Kannst du da etwas zu sagen?
Ja, natürlich kann ich dazu sagen. Also Theater ist bei mir schon immer lang ein Thema auch. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es da über Ghost dann zu Theaterberatungen kam. Also es sind insgesamt, glaube ich, schon fast so 20 Theaterprojekte, die ich irgendwie mitberaten habe. Allerdings muss ich sagen, auch noch nicht immer in diesem Umfang natürlich, wie das jetzt bei Ghost der Fall war. Das ist eher mal so, weißt, dass eine kleinere Theaterproduktion einen lokalen Zauberkünstler anruft und sagt, wir haben übermorgen Premiere, wir haben aber noch ein bisschen Budget und wir wollen noch was. Und dann kommst du vorbei und dann musst du denen klar machen, das geht nicht mehr in der Zeit, schaffen wir nicht, weil wenn ihr das wollt, muss ich Änderungen am Bühnenbild, am Kostüm etc. vornehmen. Und das sind natürlich dann Horror-Szenarien für ein Stück, was kurz vor der Premiere steht. Umso schöner, weißt du, wenn dann sowas wie Ghost passiert, wo einfach ja auch relativ knapp angefragt wurde, aber immer noch so, dass Zeit blieb, was zu realisieren. Und eine Bereitschaft bestand, weißt auch noch Änderungen an Bühnenbild, Kostümen und auch an der Inszenierung vorzunehmen. Weil Zauberkunst natürlich in allen Bereichen mitmischt, weißt, wenn sie dann irgendwie funktionieren soll. Und das war jetzt bei Ghost das Schöne, dass das halt in Linz letztendlich Uraufführung hatte und zusammen mit dem Landestheater Linz entwickelt wurde und von dort aus dann nach Berlin ging und von der Stage Entertainment dann übernommen wurde. Und das war eine tolle Zusammenarbeit, wo die Linzer letztendlich mit mehr Mitteln eine ganz tolle Musicalproduktion machen konnten. Wobei die ganz tolles Musical-Haus haben. Also wenn ihr mal in Linz seid, kannst du nur empfehlen. Das ist echt ein tolles Haus mit einer tollen Produktionswerkstätte auch. Und von dem her hat die Zusammenarbeit mit denen dann Spaß gemacht, weil auch noch viel möglich war.
Waren das dann Illusionen, die wirklich als Zauberkunststücke gekennzeichnet waren? Oder war das innerhalb des Musicals einfach etwas, was magisch war und wo du halt immer Zauberkünstler dann angefragt wurdest?
Das mischt sich ganz stark. Bei Ghost, muss ich sagen, ist es jetzt viel magische Momente. Also nicht so, wie wir jetzt unbedingt Effekte sehen würden. Natürlich fallen da Sachen um auf der Bühne, es bewegen sich Gegenstände. Und das sind alles Sachen, die wir jetzt, sage ich mal, nicht als großmagischen Effekt sehen, weil es einfach halt für uns mit unserer technischen Kenntnis zu schnell durchschaubar ist. Aber letztendlich im Kontext des Stückes, und das ist immer das Entscheidende, also wir inszenieren ja als Zauberkünstler, wenn ich Theater berate, ein Stück letzten Endes und ich mache keine Zaubershow. Und ich ordne mich natürlich mit den Effekten unter. Also wenn es sein muss, sage ich mal so. Natürlich versuche ich schon, möglichst guten Zaubereffekt auf die Bühne zu bringen. Aber wenn der Regisseur sagt, nein, um den Effekt so gut hinzukriegen, bin ich jetzt nicht bereit, an der Szene was zu ändern, weil da plötzlich der Charakter Sachen machen muss, die nicht zu ihm passen. Der Hauptdarsteller vielleicht sich in der Rolle dann nicht mehr wohlfühlt, weil es gibt tausend Gründe, die sowas dann wieder beeinflussen, wo du als Zauberer sagst, ja Moment, aber es ist doch noch gar kein Trick, aber es reicht völlig aus für das, was dann passiert, für das, was erzählt werden soll. Und wenn du mal einen Geist spukt und es fallen Sachen heimlich um, dann ist das für den Musical-Darsteller, der in dem Moment in die Geschichte eintaucht, in die Welt eintaucht, völlig ausreichend, um die Geschichte zu erzählen. Und da fließt natürlich dann trotzdem Zauber-Know-how mit rein, wie entsprechendes Timing, also in welchem Tempo fallen Sachen um, dass sie magisch wirken, wie viel Zeit braucht es, bis der nächste Effekt passiert, damit die Leute den ersten überhaupt realisiert haben, wie inszeniere ich ihn, dass sie es überhaupt wahrnehmen, dass da was umfällt und so weiter. Da kommt dann schon viel Wissen rein, was wir Zauberer einfach haben, was jetzt vielleicht ein Theaterregisseur so direkt nicht macht. Ne? Und dann gibt es aber auch wieder so Glücksfälle, wenn man dann wirklich was richtig Magisches inszenieren kann. Ne? Also ich hatte eine schöne Produktion, wo ich auch sehr früh dabei war, das war für Stuttgarter Ballett, Krabat, da war ich als magischer Berater auch dabei. Und da gibt es ein paar richtig schöne Szenen, auch wenn der Ballett im Mittelpunkt steht, hat da der Choreograf doch sehr viel Wert drauf gelegt, dass auch Zauberkunst in dem Moment wirkt, ne, weil es im Stück auch um Zauberkunst geht. Da gibt es so eine Szene, wo es zum Beispiel Säcke von Bühnenbild, was aus riesigen Stapeln, aus Getreidesäcken besteht, die fallen auch so von Geisterhand nach und nach runter und das Tempo steigert sich immer und der Geselle, der die aufräumen soll, der kommt nicht mehr hinterher. Und am Schluss kommt einer seiner Kollegen rein und macht eine magische Handbewegung und die Säcke räumen sich alle automatisch auf. Und das ist einfach ein schöner visueller Effekt, der auch da wahnsinnig gut funktioniert, weil halt alles auf diesen Effekt hin auch inszeniert wurde, ne? Also mit der Bereitschaft des Choreografen. Und so bei Ghost ist es jetzt eher so, das Textbuch schreibt dir Effekte vor, dann gibt es aber natürlich ein Bühnenbild, was Einfluss drauf nimmt, dann gibt es einen Regisseur, der auch seine Vorstellung vom Stück hat und bei dem ich ganz froh war, weil er wirklich auch noch sehr viel Bereitschaft für Magie gezeigt hat und das versucht hat, toll zu inszenieren. Aber letztendlich geht es darum, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn die Zauberkunst das halt dominiert, dann muss man sie zurücknehmen. Und so gibt es halt in Ghost nur 2, 3 Szenen, würde ich mal sagen, die so richtig magisch für mich empfunden werden, wo ich als Zauberer auch sage, ja, das ist jetzt mal ein Trick in Anführungszeichen.
Wie viele Menschen dürfen dabei mitreden, wie du deine Zauberkunst gestaltest?
Also sehr viele, leider. Wie gerade schon angedeutet, natürlich habe ich als Zauberkünstler schon so erstmal die Hoheitsgewalt, was die Effekte angeht. Es kommen dann aber natürlich die praktischen Einschränkungen. Das geht los bei Budget, Zeiträume, in denen noch was realisiert werden kann, Umbauten, die dafür vielleicht notwendig sind, die das Bühnenbild betreffen, die aber letztendlich dadurch das Bühnenbild in anderen Punkten behindern würden, dann fällt sowas auch wieder flach oder man muss einen Kompromiss finden und dann sind wir schon wieder bei Kompromissen natürlich. Bei Kostüm etc. Wir nehmen ja Einfluss auf Musik, auf Bewegung, auf Inszenierung und letztendlich kann halt jedes dieser Gewerke auch mitsprechen. Also ich kann dem Kostümbildner zwar sagen, ich brauche diese Jacke mit dieser Tasche und Zeug, aber wenn er sagt, die Veränderung geht mir zu weit, das ist gegen meinen Entwurf, dann muss ich seine künstlerische Meinung auch respektieren und kann nicht sagen, Ding. Und dann kann es halt passieren, dass der Effekt rausfliegt, was auch oft vorkommt. Oder man halt irgendwie anders machen muss, was aber vielleicht nicht mehr so 100% der Vorstellung des Zauberers entspricht. Aber wie gesagt, immer mit Blick auf das Gesamtkunstwerk. Also letztendlich, hat der Regisseur die gesamtkünstlerische Verantwortung für das Stück irgendwo. Und dem müssen sich natürlich alle anderen Gewerke so ein bisschen fügen, sage ich mal. Ne? Also sowohl das Kostüm als auch das Bühnenbild etc. Weil letztendlich geht es ja darum, dass wir ein Stück, ein Gesamtkunstwerk erschaffen. Natürlich darf ich als Zauberkünstler Sachen vorschlagen und Verbesserungen bringen, Kompromisse mir ausdenken und. Und oft genug wird es dann auch Gott sei Dank drauf eingegangen. Aber 100% steuern kann ich das beim Theater nicht. Ne? Also da ist dann eher so die Entscheidung, wenn es dann halt nicht ganz so gut wird, wie es sich alle Parteien vorgestellt haben, dann fliegt es halt meistens raus. Und das ist auch so beim Theater oft, also diese Bereitschaft muss man schon auch mitbringen, wenn man Theater berät, zu sagen, ich schlage vielleicht 10 Effekte vor. Davon bin ich nachher froh, wenn 2 gut drin sind und 4 noch so lala. Das ist schon eine ganz gute Ausbeute. Weißt? Und damit muss man aber auch leben können, weil wir Zauberer ja sonst immer vernarrt sind in unsere Effekte. Weißt? Ich denke an meine eigenen Sachen, denke, man will natürlich dann auch das Baby auf die Bühne bringen und gut machen und merkt, dass da halt Einschränkungen in der Richtung bestehen. Ganz klar, weil letztendlich ein anderem Ziel gedient wird.
Wie sehr entscheidet dabei der Zufall bei den Kunststücken? Weil ich meine, manche Kunststücke, die entstehen erst durch Spontanität in der Show, meine ich jetzt. Also nicht im Kreativitätsprozess, sondern in der Show. Wie sieht das bei diesen Kunststücken aus?
Speziell im Bereich Theater jetzt, oder?
Ja, genau. Weil die ja für jeden Abend immer gleich funktionieren müssen, also theoretisch. Ja.
Genau, also da entsteht relativ wenig per Zufall. Also es wird schon sehr genau überlegt, was wollen wir. Manchmal schreibt auch das Textbuch ganz klare Effekte vor. Und dann muss das vielleicht auch manchmal so umgesetzt werden. Manchmal gibt es mehr künstlerische Freiheit. Beim Musical ist das oft sehr genau festgelegt, was letztendlich gemacht werden darf. Also welche Musik, welche Texte, welche Handlungen dort passieren. Und da wird schon auch so ein bisschen der Spielraum eingeschränkt, weil natürlich auch der Lizenzgeber und der Autor, der sich das ausgedacht hat, auch nicht will, dass sein Stück beliebig interpretiert wird erstmal. Da geht es dann auch schon los, dass man halt Einschränkungen irgendwo hinnimmt. Also Zufall spielt im Theater eigentlich keine so wichtige Rolle. Natürlich müssen Kunststücke so gut gemacht sein und einstudiert sein, dass sie jeden Abend hoffentlich funktionieren. Natürlich gibt es immer Techniken, die versagen können und man überlegt sich dann auch einen Plan B, was passieren kann, wenn es heikle Techniken sind. Aber im Regelfall funktioniert das dann schon jeden Abend. Und es gibt ja dann auch vor Ort Bühnentechniker, die solche Produktionen betreuen und die dann auch natürlich eingeführt werden in die Tricks. Und die Requisiteure, die es präparieren und so weiter, das ist ja dann ein Apparat, der völlig unabhängig von mir dann irgendwann funktionieren muss. Ne? Also ich bin noch bei den Endproben da und zeige den entsprechenden Gewerken noch, was zu tun ist, wie es zu handhaben ist, coach die Schauspieler und dann bin ich raus aus der Geschichte und muss darauf vertrauen, dass es weitergeht und dass sich keine Fehler einschleichen und dass die Präzision erhalten bleibt. Wie das halt so immer ist und natürlich auch, dass der Regisseur da immer ein Auge drauf hat, wenn er mal wieder drin sitzt und rechtzeitig Stopp schreit, wenn sich da irgendwelche Sachen einschleichen, die jetzt vielleicht die Tricks verraten würden oder so. Ne?
Wenn du mal so ganz groß visionieren kannst, was wäre so das Beste, was du überhaupt in deinem Leben mal erschaffen möchtest? Sei es irgendwie fürs Theater, sei es für einen Zauberkünstler, sei es für dich. Irgendetwas Magisches.
Also da kann ich dir jetzt leider keinen konkreten Effekt oder sowas nennen. Das wäre natürlich toll, wenn man denkt, hey, das wär's. Aber ich denke, irgendwas zu schaffen, was mal in den Büchern steht, wäre schon toll. So. Also man auch einfach was in ein Buch reinschreiben und dann liest es keiner und dann bleibt es da drin für Jahrzehnte. Nee, aber irgendwas, was so die Zauberkunst ein bisschen prägt und mit dem man sich da so einen kleinen Meilenstein setzt. Das wäre schön, aber muss auch nicht sein. Also, wenn was passiert, ist es gut. Ich habe so viele Sachen schon mitentwickelt und sind so viele schöne Effekte dabei entstanden, dass ich mich damit eigentlich schon genug identifizieren kann. Und klar, ich hoffe mir immer mal, dass man mal einen D-Leiter findet, oder die nächste tolle Großillusion, von der alle reden. Aber ja, das kann es nicht heraufbeschwören, weißt du, das kann sein, es passiert und die Gegebenheiten stimmen und die richtigen Leute kommen zusammen und dann entsteht sowas oder halt auch nicht.
Lass es noch ganz kurz auf dein eigenes Abendsprogramm eingehen. Wie kreativ bist du dabei? Kann man sich das so vorstellen, dass du übertriebenst viele eigene Kreationen hast oder zeigst du auch ganz klassische Kunststücke wie ein Ringspiel zum Beispiel? Wie ist das bei dir?
Ich zeige kein Ringspiel, aber viel andere Klassiker. Muss ich zugeben, also bei mir stand so das Thema Werkstatt der Illusionen heißt der Abend und im Prinzip hatte mein Beruf als Grundthema, also der Erfinder von Zaubertricks, was aber letztendlich auch als eine Theaterfigur inszeniert wurde. Also ich stehe jetzt nicht als Nils Bennett wirklich, wie ich in der Werkstatt bin auf der Bühne, sonst ist es eine fiktive Theaterfigur, die halt auch Nils Bennett heißt. Und das Ganze sieht jetzt eher so ein bisschen aus wie, naja, da stehen viel hölzerne Requisiten, da stehen so Schrannen und Werkbänke drauf und also alles so ein bisschen in Holzoptik gehalten und erinnert eher so ein bisschen vielleicht an eine Erfinderwerkstatt aus dem vorigen Jahrhundert, also Anfang des vorigen Jahrhunderts. Und da passieren halt dann so Wunder und es passiert aber auch so, dass ich ein bisschen erzähle über den Prozess der Erfinder und der Entwickler und so ein bisschen da in die Geschichte eintauche. Und letztendlich ist es aber eine Zaubershow, die aber halt ein bisschen anders daherkommt, sage ich mal, von der optischen Wirkung und natürlich auch von der Thematik her. Und davon sind ein paar Originaleffekte jetzt dabei, aber auch einige Standards, die ich mit drin habe, einfach um auch was das Format Abend füllen zu können, das mit nur Originaleffekten. Ich glaube, da muss ich sehr, sehr lange an dem Abendprogramm arbeiten, bis das mal der Fall ist. Aber man versucht natürlich schon, so zumindest jedem Kunststück so seinen Stempel aufzudrücken. Das passiert allein schon durch die Rolle, die ich da spiele, durch die Art der Präsentation, durch die Deko der Requisiten, wie dann verändert wird, dass sie wieder zum Bühnenbild passen, etc., sodass da hoffentlich genügend, in Anführungszeichen, Neues dann auch zum Gucken gibt.
Was ist dein persönliches Highlight in deiner Show?
Es gibt so ein paar ganz nette Momente. Also der Schluss mag ich sehr, muss ich sagen. Da mache ich einen Buchtest. Ein Prinzip, was ich mal entwickelt habe. Ein Buchtest, der mit einem Lesezeichen funktioniert. Also dieses Stoffbändelchen, was du einlegst, weißt, um die Seite zu markieren. Und da habe ich eine Technik entwickelt, wie ich mit diesem Lesezeichen Seiten forcieren kann in dem Buch. Und das ist an sich schon eine ganz nette Technik und ich baue dann das Ganze so als kleine Kettenreaktion auf, die Vorhersage. Also ihr müsst euch dann vorstellen, das geht mit Büchern los, geht dann über meinen Lieblingssatz, eine Entwicklung verläuft vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen, der Thema für diese Schlussnummer ist, wo dann Bücher für das Komplizierte steht, also für geballtes Wissen, wo ein einfacher Holzstab für das Primitiv steht und letztendlich die Vorhersage für eine einfache, klare Vision, für einen Effekt, der am Schluss da stehen soll. Und das ist dann so ein Pergamentpapier, was zusammengerollt ist, auf dem eine Vorhersage steht. Und sowohl die Bücher als das Holz, als auch dann das Pergament sind alle Teile von einer kleinen Kettenreaktion, die ich dann anstoße. Und in dessen Ende und im Durchschreiten des Gesamtprozesses letztendlich die Vorhersage erscheint. Also das bildet so ganz nett, weißt, den Rahmen des Abends, erzählt nochmal so die wichtigsten Stationen und ist noch ein ganz schöner Effekt. Und da mag ich einfach, wie es spielt und dass da so Spannungsmomente halt durch die Reaktion an sich entstehen, durch diese Kettenreaktion. Und dann der Überraschungsmoment mit der Vorhersage. Das finde ich ist so eine schöne runde Nummer, die ich sehr gern mag.
Lieber Nils, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir müssen jetzt leider schon zum Schlussspurt kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
Ihr wisst ja, wie das kurz abläuft, aber ich versuch's.
Alles gut. Nehmen wir deinen kurz.
Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
Ja, ich würde euch raten, versucht kreativ zu sein, auch wenn es nicht immer klappt. es ist zumindest der Anspruch, da zu haben, ist gut und ist auch ganz toll, wenn man mal was Eigenes am Schluss auf der Bühne hat. Ich hole kurz aus, Topaz entscheidet auch noch so Effekte zwischen A, B und C Effekten. A sind die Top-Effekte, wo originelle Tricktechnik, originelle Präsentation, also was ganz Neues. C ist Standardpräsentation, Standardeffekt und B ist im Mittelbereich. Und also wo zumindest die Präsentation oder die Tricktechnik neu ist oder der Effekt. Und wenn ihr euch im B oder A aufhaltet, dann ist es toll. Versucht dort zu arbeiten.
Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
Naja, Buch, ich bin ein Büchermensch und ich würde wirklich alle Jim Steinmeier Bücher empfehlen, wie vorher schon gesagt, und diese Serie der Secrets, Optical Secrets, Mechanical Secrets, pneumatische Geheimnisse und die psychologischen gibt es noch. Das ist so ein zusammengefasstes Werk von Samuel Sharp. Und da steht wahnsinnig viel über die Zauberkunst drin.
Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
Eine Entwicklung verläuft immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Also für alle, die Lust bekommen haben, Sachen zu erfinden. Es war jetzt leider nicht mein Zitat, aber behaltet es im Kopf. Wenn es mal kompliziert wird, das gehört dazu und der Moment, wenn es dann geknackt ist, ist besonders schön. Und habt Spaß am Entwickeln und am Originellsein. Und ja, ich freue mich, wenn tolle Sachen dabei rauskommen.
Danke, Nils.
Vielen Dank. Ich danke euch für das nette Interview und macht's gut.
Du auch. Tschüss. Bis bald.
Danke.
Bis
ciao. Ciao.
Das war's mit unserem heutigen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist.
Gebe uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Facebook.
Du hilfst uns dadurch, besser im Internet gefunden zu werden, sodass auch noch andere Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler diesen Podcast hören können. Wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Bis dann.